Herzlich willkommen bei Foundress, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Carina Sopp. Ich bin Professorin für Entrepreneurship und Steuerlehre an der TU Bergakademie Freiberg.
Selbstbewusst, selbstbestimmt und modern. Diese Schlagworte beschreiben das Lifestyle-Magazin Wienerin, an dessen Spitze meine heutige Gesprächspartnerin steht. Zu Gast ist die Chefredakteurin der Wienerin, Barbara Haas. Mit mehr als einer Viertelmillion Leserinnen und einer digitalen Reichweite von etwa 700.000 Besuchen monatlich spricht das Magazin Wienerin Frauen an, die sich für aktuelle Themen im Sinne von anspruchsvollen Geschichten mit hinterfragender Berichterstattung interessieren. Die Themen decken die ökonomische, gesellschaftspolitische und körperliche Selbstbestimmung der Frau ab. Hierunter fällt auch die Sensibilisierung von Frauen für berufliches Engagement und für Gründung. Mit der Chefredakteurin des Magazins Wienerin, Barbara Haas, spreche ich über den von der Wienerin initiierten Gründerinnentag und über die Besonderheiten und Themen, die der Gründerinnentag in diesem Jahr 2020 bietet. Zudem gibt uns Barbara Haas einen Einblick in ihre Führungsrolle bei der Wienerin, ihre persönlichen Ansätze zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und wie sie es schafft, die Leserin monatlich immer wieder aufs Neue zu begeistern. Los geht's mit Barbara Haas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über deine Führungsposition bei der Wienerin zu sprechen und mir einen Einblick in das Engagement der Wienerin zur Förderung von Gründerinnen gewährst. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
Danke für die Einladung.
Ganz zu Beginn, kannst du mir bitte die Zielgruppe von dem Magazin Wienerin beschreiben? Für was steht die Wienerin und wen adressiert sie?
Also die Wienerin ist eines der ältesten Frauenmagazine in Österreich, gibt es seit 35 Jahren. Und die Wienerin hat halt auch den Namen Wien schon mal im Titel. Also sie ist für Frauen oder adressiert Frauen in Wien und Umgebung. Das ist dort auch unsere höchste Leserinnenzahl. Also das heißt, wir adressieren die urbane Frau, eigentlich auch die selbstbestimmte Frau. Das hat noch nichts mit Selbstständigkeit zu tun, aber sozusagen die Frauen, die Spaß dran haben, ihr Leben irgendwie im Griff zu haben, die normalerweise auch verdienen und jetzt nicht so das klassische Rollenmodell, das am Land noch eher irgendwie gelebt wird. Diese Frauen, die interessieren sich weniger für die Wienerin, sagen wir mal so. Wir adressieren natürlich an alle, aber die Frage ist ja, wer fühlt sich angesprochen davon? Mhm. Und da ist es schon die ein bisschen liberalere Frau, so von 25 bis Ende 50. Wir haben halt eine urbreite Zielgruppe. Im Prinzip, das differenziert sich nochmal ein bisschen, ob Heft oder unsere digitalen Kanäle. Aber es ist mehr das Mindset, zu sagen, wie will ich leben, welche Werte sind mir wichtig. Und es ist ein bisschen weniger so dieses klassische aus der Werbeindustrie Zielgruppen Adresssystem.
Ja. Gibt es Themen, die ihr daraus ableitet, wo ihr sagt, die sind besonders im Fokus, gerade für unsere Zielgruppe, oder die liegen dir besonders am Herzen, die daran auch vorkommen sollen, wenn es jetzt eben gerade darum geht, es sind Frauen, die auch verdienen, kein unbedingt klassisches Rollenmodell, dann sind da ja auch aktuell wahrscheinlich Themen von betroffen, Homeschooling oder ähnliches, die dann gerade mit dieser Zielgruppe in Verbindung stehen. Versucht ihr das auch so aufzugreifen?
Ja, also unsere Blattstruktur richtet sich natürlich nach unseren Werten und wir haben sozusagen so drei große Themen, die uns wahnsinnig wichtig sind, und das ist zur Selbstbestimmung der Frau beizutragen, und zwar in drei Bereichen. Das ist einmal die körperliche Selbstbestimmung. Also wir bearbeiten auch die Themen und Ressorts Beauty unter diesem Aspekt sozusagen. Wir haben zum Beispiel auch keine Diäten. Also bei uns gibt es Und deswegen haben wir auch keine Anzeigen dazu. Also bei uns gibt es so diese Optimierung, die der Markt uns oft ein bisschen reindrücken will. Die haben wir so nicht im Blatt, aber das ist die körperliche Selbstbestimmung. Die ökonomische Selbstbestimmung, da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf, zum Thema auch gründen, selbstständig sein, finanziell gesund zu sein, auch als Frau. Und die dritte ist die gesellschaftspolitische Selbstbestimmung. Da haben wir auch ein großes Event dazu und da geht es um das Thema Emanzipation und wir nennen es auch Feminismus und genau und rund um diese großen Themen grundsätzlich bauen wir alle anderen Dinge, die uns als Geschichten wichtig erscheinen und nachdem das ja alles auch ein bisschen ernste Themen sind, versuchen wir über alles trotzdem einen auf Instagram würde man einen Filter drüber legen, aber wir versuchen halt trotzdem ironisch mit vielen von diesen durchaus schweren Themen umzugehen.
Ist das dann auch der Ansatz, um mit diesen Themen tatsächlich die Leserschaft anzusprechen, ironisch das aufzugreifen, weil es geht ja gegen klassische Konsummuster, ne? Wenn man das so raushört, die Themen, die da angesprochen werden, die ökonomische Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung oder die gesellschaftspolitische Selbstbestimmung. Welches Konzept steht dahinter, auch besonders mal eben solche Themen wie wirtschaftliche Themen aufzugreifen und das herantragen zu können, dann auch wirklich, dass die zum Ziel führen? Ja, man will ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufrütteln damit.
Also bei dem ganzen Thema Wirtschaft ist es so, dass es hier gibt es ja noch voll viel Potenzial, weil die gesamte Wirtschaftsberichterstattung in Österreich, vielleicht auch auf der ganzen Welt, war bis vor kurzem sehr männlich geprägt. Das kommt sozusagen aus sehr patriarchalen Unternehmensstrukturen mit dementsprechenden Werten. Das Thema Gender und Gender Equality, das ist ja ein sehr neues Phänomen und wird ja von vielen Wirtschaftsbetrieben, auch in Österreich, immer noch mehr so als, okay, offenbar muss man das jetzt machen, also machen wir es halt auch, aber es wird halt überhaupt nicht gelebt. Das heißt, hier Frauen anzusprechen und zu sagen, wie würde sich denn das Arbeiten verändern, wenn mehr weibliche Werte im Vordergrund stünden? Das ist etwas, womit man recht schnell recht viele Frauen einfach mal so grundsätzlich sensibilisiert. Also mal so das Thema, wie arbeiten wir? Da ist noch gar nicht Selbstständigkeit gemeint, sondern erstmal so grundsätzlich. Was stellen wir uns unter einem gelungenen Leben vor mit Arbeit, Erwerbsarbeit? Und das Zweite ist, dass es gerade aus einer jüngeren Generation sehr viele Frauen gibt, die sehr eigenständige, eigene Themen irgendwie setzen, die auch als Role Models sozusagen sehr gut dienen, ist auch ein neues Phänomen. Früher hat man sozusagen, galt ein Role Model erst dann als Role, wenn es viel Erfahrung hatte und sozusagen eine gute Karriere schon gemacht hat. Es waren dann diese Top 10 Vorstandsmitglieder, die man dann halt überall kannte. Das hat sich total verschoben und bringt auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Diversität. Die greifen wir gerne auf.
Weil indem ihr dann auch spezifisch Role Models auswählt oder
genau,
entdeckt.
Genau, genau. Und da kommt uns ein bisschen die Startup-Szene natürlich zugute, wo es zwar immer noch auch, das ist ganz klassisch trotzdem noch, gibt es ja 90% sind Männer und nur 10% sind Frauen. Aber die Frauen, die dort sind, die haben natürlich viel zu erzählen. Also sind journalistisch interessant. Mhm. Sind eben als Vorbild interessant und greifen auch sozusagen dieses wie wollen wir arbeiten Thema immer mit auf. Wird keine Startup-Gründerin, keine Selbstständige, keine Unternehmerin treffen, die nicht das immer auch am Schirm hat, das wie, nicht das wie ist mein Outcome, wie ist mein sozusagen mein Gewinn, wie ist meine Erwartung, wann habe ich einen Exit, sondern da geht's immer auch um das wie. Und das sind wiederum Geschichten, die wir unseren Leserinnen sehr gern erzählen. Völlig egal, ob sich die dann vielleicht selber auch dafür interessieren, weil es ihre eigene Biografie ein bisschen anspricht, oder ob sie es einfach nur gut finden, oder ob sie es auch kontrovers diskutieren mögen. Also man hat sozusagen mehrere Zugänge, um das auch als journalistisches Produkt einfach gut zu verkaufen, unter Anführungszeichen.
Hm. was ja auch erforderlich ist, um dann
die
Gesellschaft anzusprechen. Aber man merkt genauso, du brennst für diese Themen. Ja? Es scheint dir auch eine Leidenschaft zu sein, das zu transportieren. Und du hast ja auch einen Hintergrund, einen beruflichen Hintergrund, der ja nicht rein mit der journalistischen oder typischen klassischen journalistischen Karriere zu beschreiben ist, sondern du bist auch in gewisser Weise aus einem juristischen Hintergrund, hast du Jus studiert, beziehungsweise Jura, würden wir auch sagen, und auch Volkswirtschaftslehre, einen ökonomischen Hintergrund, und den hast du jetzt versucht, in den Journalismus rein zu transportieren, oder wie kam dieser Weg in den Journalismus von eigentlich einer ganz anders begonnenen Laufbahn zustande?
Also tatsächlich wollte ich immer schon Journalistin werden. Also Das war ein quasi schon ein Kindheitswunsch, weil ich im Prinzip immer gerne Geschichten erzählt habe. Also von daher. Und ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und das war sozusagen zu einer Zeit, wo gerade so ganz langsam diese biologische Landwirtschaft sich entwickelt hat. Und meine Eltern waren halt ein bisschen Pioniere. Und ich habe das so gemein und so unfair gefunden, dass das, wovon sie mich überzeugt hatten und ich auch schnell überzeugt war, dass das ist irgendwie gut, dass das so nicht kommuniziert war. Also da gab es irgendwie keine Kanäle dafür, das hat niemanden interessiert, das war irgendwie so anders, die ganzen Verbände waren so anders strukturiert und ich dachte mir, wenn ich was, das möchte ich beruflich machen, ich möchte den Menschen irgendwie Geschichten erzählen, die gut sind, die was verändern und so. Und nach der Matura wollte ich dann unbedingt Journalismus studieren und habe mit einem Chefredakteur einer großen Tageszeitung, den habe ich bei einem Vortrag irgendwie so abgepasst danach und habe gesagt, ich möchte anfangen, was muss ich tun dafür? Und er hat gesagt, ja, sind Sie so gescheit und studieren bitte nicht Publizistik, was anderes gab es damals ja überhaupt noch gar nicht, sondern studieren Sie bitte irgendwas anderes, wo Sie Fachwissen in irgendeiner Form sich aneignen und bringen das dann ein, weil Journalismus ist, wenn man das so in sich spürt und man Geschichten erzählen kann oder möchte, dann ist vieles auch Handwerk. Also das natürlich, ein Podcast ist anders als ein TV-Bericht oder als ein Feature im Radio oder als eine große Printgeschichte, aber es ist von der Idee her, musst du es halt immer so gestalten, dass du den, für den du schreibst, irgendwie berührst in einer Art und Weise, sonst bringt es ja nichts. Und das kommt aus dir und das andere sind sozusagen Tools, die kann man dir beibringen. Deswegen habe ich nicht Publizistik studiert, sondern eben Jus und VWL.
Und bist jetzt auch verantwortlich für diese ökonomischen Themen und bist auch noch als Redakteurin aktiv bei der Wienerin oder ist es hauptsächlich mittlerweile eine Führungstätigkeit, die deine Stelle hier beschreibt?
Nein, das würde ich nicht gut finden. Also das würde ich nicht aushalten. ich mag das einfach gerne, Interviews zu führen, also mit spannenden Leuten mich zu unterhalten. Und wenn ich das nicht mehr tun könnte, dann wäre ich ganz traurig und depressiv. Und ich bin auch ein bisschen eitel. Und ich lese auch gerne dann sozusagen ich bin schon gesamtverantwortlich für das Produkt und bin auch voll gern für meine Mitarbeiterinnen sozusagen Sparring-Partner und mache urgern Dinge für die, aber ich finde es auch schön, dass ich selber Dinge machen kann. Und deswegen habe ich recht viel zu tun, natürlich.
Ja.
Aber es muss sich ausgehen, sonst würde ich es nicht machen.
Okay, also es ist immer noch auch das große Interesse am Schreiben da.
Ja.
Und genauso die Verantwortung für die vielen Mitarbeiterinnen, die Wienerin beherbergt, also fast ausschließlich Mitarbeiterinnen. Macht es das besonders, das Arbeiten mit dem Team? Musst du auf irgendetwas achten in einem solchen, vielleicht nicht ganz klassisch gestalteten Team?
Also meine Erfahrung ist, ich habe ja in anderen Redaktionen auch gearbeitet, wo der Frauenanteil deutlich geringer war. Und meine Erfahrung mit einem sehr hohen Frauenanteil hier ist, man muss aufpassen, dass sie nicht zu viel arbeiten. Die Effizienz und auch die Leistungsbereitschaft und auch der Perfektionismus hat so ein hohes Level, dass man eher ein bisschen laissez-faire hineinfordern muss oder hineinbringen muss, weil Frauen, und das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber ich sage jetzt mal die Frauen, die hier arbeiten, einfach wirklich extreme Leistungsträgerinnen sind. Und das ist natürlich toll, kann man sich jetzt gar nicht besser wünschen. Alle sind irgendwie selbstorganisiert, da bleibt auch nichts liegen und niemand verschludert irgendwas, sondern das ist eigentlich immer ziemlich am Punkt. Genau, das ist das Tolle. Und diese Leichtigkeit, die wir aber auch in unseren Texten ja haben, die versuche ich immer wieder auch so ein bisschen zu streuen, damit uns die nicht verloren geht vor lauter ressourcenschonend und effizient und alles Buzzwords, die natürlich jeder Geschäftsführer liebt. Das ist sehr drinnen in diesem Team. Und da muss man eher schauen, dass man es wieder ein bisschen auslockert.
Hört sich für mich aber auch so an, als ob das Team das vorgelebt bekommt, diese große Leistungsbereitschaft und Perfektionismus, was ja schon ambivalent zu sehen ist, aber natürlich in der Führungsposition mit Sicherheit auch ja sehr immanent ist, dass da eine große Leistungsbereitschaft zumindest vorgelebt wird. Und jetzt hast du aber nicht nur diesen Job als Chefredakteurin und dann bist du verantwortlich für die Themen und das Team, sondern hast eben auch ein Privatleben nebenher. Wie schaffst du das, das private Umfeld mit dieser Tätigkeit zu verbinden?
Also zum einen mache ich nichts am Abend oder über Nacht oder so, nichts, was nicht unbedingt sein muss. Also ich bin jetzt keine dieser Chefredakteurinnen oder Journalistinnen, die ständig in irgendwelchen Netzwerkzirkeln hängt und dort mal wen trifft und dort ein Hintergrundgespräch immer noch am Abend. Das mache ich einfach nicht. Und das kann schon sein, dass mir damit was entgeht. Also ich bin auch nicht so ganz in dieser Wiener Journalistinnenblase drinnen, weil das funktioniert ganz viel so. Wie in Wien ganz viel über Treffen abseits der normalen Arbeitszeiten funktioniert. Das mache ich nicht, weil ich denn für mich persönlich den Output nicht sehe.
Es fehlt dir auch nichts?
Nein, es fehlt mir nichts. Ich habe das ja, bevor ich Familie hatte, schon gemacht. Also wenn man nichts zu tun hat am Abend und es irgendwie egal ist, ob man jetzt ins Theater, ins Kino oder eben auf so ein Hintergrundding geht und man ist neugierig, dann geht man doch dorthin. Also das ist auch total verständlich und das sollen auch alle machen, die Spaß dran haben. Aber ich, meine Verantwortung für meine Familie beginnt um 18 Uhr normalerweise und dann telefoniere ich auch nicht mehr und mir sind die E-Mails egal und so. Das ist mal das eine und das andere ist, es würde nicht funktionieren, wenn nur ich diese Idee einer Familiengestaltung habe und mein Mann das nicht hätte. Mhm. Also der ist Unternehmensberater und könnte auch 80 Stunden in der Woche arbeiten und alles wäre cool und das Burnout, das kommt, ist auch cool. Also da gibt schon immer noch auch Charaktere, die sich daran messen, wie viel sie da raushauen in der Woche. Aber wir haben uns halt darauf geeinigt, dass wir eigentlich recht gern eine Familie haben und auch gerne Kinder haben und dass die uns durchaus schon mal auch sehen sollen und dass das routinierterweise am Abend Familienzeit ist.
Ja, und das ist auch das, was du vielleicht als Tipp weitergeben könntest, dass man solche Struktur in seinen Alltag hereinbringt und sagt, das sind Zeiten, die man ganz frei von der Arbeit halten sollte, oder kann man das gar nicht verallgemeinern?
Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern im Sinne von dieser Schedule passt für jeden. Ich glaube, das, was man sich schon sehr, sehr bewusst machen muss, ist, dass wenn du ein Kind bekommst und schwanger bist und alle diesen schönen Momente sozusagen erlebst, wie sich dein Leben da plötzlich verändert, in diesem Moment musst du dir einen Plan machen, wie dein Leben denn dann weitergehen soll. Und der soll weitergehen bis auf, wenn das Kind mal gehen kann. Weil es ist sehr schwer, das weiß ich aus Erfahrung in meinem Bekanntenkreis, weiß ich aber auch von unseren Userinnen und Leserinnen, es ist sehr schwer, dann sozusagen on the go, wenn dieses Kind da ist oder diese Kinder da sind, hier noch strukturell was zu Weichen zu stellen, die mit dir zu tun haben. Weil das Ich löst sich in dem Moment, wo du ein Kind kriegst, einfach mal auf. Das gibt es dann eine Zeit lang mal nicht. Und bevor du das Kind kriegst, gibt es das aber noch.
Ja, würde ich mich auch ein wenig zumindest anschließen. Aber das ist eben auch ein Thema,
diese Vereinbarkeitsfrage, die gerade viele Gründerinnen betrifft, die zeitlich sehr stark in ihre Gründung involviert sind. Das Thema Gründung spielt auch für das Magazin Wienerin eine große Rolle und für dich, für das Redaktionsteam in der Berichterstattung. Wie bleibt ihr hier am Zahn der Zeit?
Also es ist einerseits ein Fokus, wie ich vorher gesagt habe, das ist halt sozusagen die zweite der drei Säulen, das ist diese ökonomische Selbstbestimmung. Und das Thema Gründungen haben wir einerseits als Rückmeldung und andererseits ist sozusagen, bist du ja journalistisch auch immer irgendwie herausgefordert, selbst am Ball zu bleiben, trifft halt gerade in der Vereinbarkeitsfrage auf viele Frauen, die sich wegen der Vereinbarkeit mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen, weil eben oft in einem Angestelltenverhältnis die Flexibilität nicht so gegeben ist, dass man Kinder und Beruf vereinen kann. Und der Aspekt war zum ersten Mal interessant für uns, zu sagen, da trifft sozusagen unsere Zielgruppe auf ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Phänomen und das sind diese Gründungen. Und zum anderen ist es wieder total journalistisch. Es sind einfach gute Geschichten, weil in dem Moment, wo jemand so viel Passion hat und sagt, okay, ich habe hier eine Idee und das ist kein Hobby, ich will jetzt nicht einfach nur irgendwelche Bilder malen, weil ich selber glücklich dadurch werde, sondern ich habe hier ein Businessmodell im Auge und ich verfolge das, um mein Leben gut zu finanzieren. Und ich kann es mir aber dann so stecken, dass auch meine Kinder oder mein Kind, und das deckt sich oft, diese beiden Ideen, einfach gut in mein Leben integrierbar ist.
Das heißt, Gründung ist ein Thema in der Berichterstattung, aber es ist ja nicht nur ein Thema in der Berichterstattung, sondern die Wienerin veranstaltet auch den Gründerinnentag und engagiert sich dann aktiv, um das zu fördern, um Gründungen zu fördern oder um doch einfach Persönlichkeiten zu unterstützen. Was steckt hinter dem Gründerinnentag und diesem Engagement, das seit 2017 erfolgt?
Der Gründerinnentag war so angedacht und netterweise hat er sich auch so entwickelt, soll eine Plattform sein, die sehr offen und transparent zulässt, dass Frauen an unterschiedlichen Stellen und Stufen dieses Gründungsprozesses stehen. Also wir wollen dort eine Plattform für Frauen sein, die gerade am Gründen sind, die gerne netzwerken würden, die sich mit dem Gedanken spielen, aber eigentlich noch so den letzten Schubs noch nicht haben. Und für Frauen, die einfach sozusagen empowern können, weil sie das selber gemacht haben. Und wir haben immer auch, also ich finde sozusagen das Thema Scheitern ist immer etwas, was ich finde, was irgendwie mit dabei sein muss, weil das ja gerade in der Startup-Welt wird das ja sehr propagiert, diese Fail-Talks und die Fuck-Up-Nights und so. Da wird ja mit dem Thema Scheitern sehr lustvoll umgegangen. Das ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel, aber das sozusagen Scheitern an sich einfach ein Lernprozess ist, das möchte ich bei diesem Gründerinnentag oder möchten wir eben auch mit dazu nehmen. Und das hat dazu geführt, dass es eine sehr offene Atmosphäre gibt. Also das ist, wird mir immer rückgemeldet oder uns, der Unterschied vom Wienerin Gründerinnentag im Gegensatz zu, wir sind ja nicht die Einzigen, im Gegensatz zu anderen Events, die diese Themen befassen, ist, dass es dort sehr ehrlich zugeht und sich dort die Frauen extrem wohlfühlen. Ja. Und das finde halt ich spannend, dass es dann halt so Verknüpfungen gibt, die analog noch stattfinden und man nicht sozusagen ein Netzwerk im Netz hat. Und daraus entstehen dann unterschiedliche Dinge, also mal einfach nur ein gutes Gespräch an diesem Tag. Es entsteht vielleicht ein, ich mach was du vielleicht brauchen könntest, also sozusagen ein Business. Es entstehen Freundschaften, also an Leuten, die jetzt sagen, okay, wir werden wahrscheinlich nicht so miteinander was arbeiten können, weil wir passen, unsere Fähigkeiten passen gerade nicht zusammen. Ich mag dich aber als Mensch total. Und das finde ich irgendwie toll. So.
Ja. Es hört sich auch ganz toll an und es steht auch wieder kurz bevor. Jetzt für 2020 ist wieder ein Gründerinnen-Tag geplant. Der soll auch ganz analog stattfinden. Zumindest wäre das ja was, was du, Barbara, wahrscheinlich bevorzugen würdest. Jetzt gerade mit Blick auf Netzwerken, ist das realisierbar oder
nein,
müssen wir uns davon verabschieden, von dem Gedanken für 2020?
Ja, ich war schon kurz davor, mich überhaupt ganz zu verabschieden, wie halt in dieser dramatischen Corona-Lockdown-Zeit und so, die wir ja hier auch hatten, und habe mir aber dann gedacht, so wie viele andere Events sich das auch gedacht haben, wir können das nicht stattfinden lassen, wir müssen uns halt andere Wege überlegen und haben uns überlegt, das sozusagen natürlich auch digital einfach zu machen.
Ja.
Da fehlt gerade, du hast es eh gesagt und richtig angesprochen, fehlt gerade dieser Spirit, den ich so liebe an diesem Event. Und der ist digital nicht herstellbar, da braucht man gar nicht reden. Also, und ich habe dann darauf gehofft, dass vielleicht im September Corona nicht mehr unter uns ist, und habe mal begonnen zu planen. Und jetzt, wir wissen nicht genau, wie sich das alles entwickelt, das kann man ja nicht so sagen, aber jetzt ist die Variante, dass es sozusagen halb-halb ist. Also es wird ein analoges Event geben, das ist natürlich nicht mehr mit so vielen Menschen, sondern es ist halt reduziert auf 140 Leute. Mhm. Soll aber natürlich schon auch unsere Leserinnen und Userinnen sind aktiv eingeladen, sich dort auch anzumelden. Aber es ist halt, es war früher schon immer First Come, First Serve, und es kostet nichts, aber du musst halt schnell sein. Das ist jetzt noch ein bisschen angetrieben durch die sehr verkürzten, also reduzierten Teilnehmerinnenzahlen. Und dann werden wir halt über einen großen Livestream, wo wir so ungefähr um die 5000 Userinnen mitnehmen können, werden wir das übertragen. Also vor allem das, was richtig auf der Bühne stattfindet. Also nicht die Workshops, nicht sozusagen diese kleinen Elemente, die wir haben, aber die Bühnenshow unter Anführungszeichen ist dann zugänglich für sehr viele Leute.
Und was wird Thema sein oder ein Thema sein, woran man dann dort partizipieren könnte, egal ob man jetzt zu diesen 140 glücklichen Teilnehmerinnen zählt oder ob man dann auf einem digitalen Wege daran partizipieren würde?
Also Wirtschaft und Corona sind Themen, da kann man nicht dran vorbeischauen. Und das, was wir aufzeigen wollen, ist, dass Innovation und Mut gerade jetzt, weil wann, wenn nicht jetzt, erstens gefragt sind und zweitens auch hoch gefördert sind. Und ich glaube, dass viele Frauen das gar nicht so am Schirm haben, dass sich natürlich einerseits die Bundesregierung, aber andererseits auch sehr viele Finanzinstitute und sehr viel, wir haben in Wien eine sehr florierende Gründungsszene, die auch wieder mit Fördertöpfen unterfuttert ist. Und das auch mal zu zeigen, also wenn ihr eine schräge Idee habt und ihr habt euch jetzt 5 Jahre nicht getraut, jetzt ist no risk, no fun. Also ich meine, das wollen wir schon irgendwie zeigen. Und wir haben natürlich auch Speakerinnen da vor Ort, die uns da ein bisschen was vorleben wollen, und werden ein Panel machen, auch sozusagen in dieser ehrlichen Anmutung, dass wir dort mit Frauen reden und sagen, ja, wie habe ich denn diese fucking Achterbahnfahrt die letzten Monate überhaupt überlebt? Also wir wollen ein bisschen Mut machen.
Gut. Ja. Na, das ist sicher ein wichtiger Anknüpfungspunkt in der jetzigen Zeit. Mut zu machen, weiterhin am Ball zu bleiben oder doch trotz allem zu starten. Gibt es sonst noch Themen, die dir persönlich am Herzen liegen, die gerade für Gründerinnen wichtig sind, oder etwas, was du zum Abschluss jetzt noch unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, die an Gründungen interessiert sind?
Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man, und das ist vor allem für Frauen wieder eine Pauschalisierung, aber ich glaube, ich bin nicht ganz so daneben, nicht zu viel zögern, nicht das Konzept bis zum letzten Beistrich fertig haben, ehe man rausgeht, sondern einfach rausgehen. Die Idee, die drinnen ist, einfach auf die Welt bringen und dann weiterarbeiten. Das glaube ich, ich glaube, es schlummern so viele tolle Gründungsideen in den Frauen in Österreich. Und oft sind sie wirklich zu zögerlich, sie sind zu perfektionistisch, um es einfach mal rauszulassen. Und perfekt ist ja nie. Also ist ein Zustand, den Menschen nicht erreichen können. Da würde ich wirklich dafür werben, sich zuzumuten.
Vielen Dank, das nehme ich sehr gerne auf. Ich wünsche gutes Gelingen für den Gründerinnentag und generell für dich und für die Wienerin. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de/foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!